Unaufgeklärt.
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 Unaufgeklärt. Hey Bobby! Wir müssen es transparent machen. Wir müssen es gleich und transparent machen. Gleich am Anfang. Bobby hat richtig schlechte Laune, ist richtig genervt von mir, weil ich Fußball spielen war. Weil ich mich um meine Work-Life-Balance kümmere und weil ich jetzt ganz kurz unvorbereitet, wie ja meine Aufgabe ist, unaufgeklärt hier reinkomme und crashe. Und eh der Meinung bin, ich habe von dem Thema gar keine Ahnung, wie von den anderen auch, aber noch weniger. Ich kann selbst nicht viel dazu sagen.
Okay. Ich kann jetzt noch auf deinem auf den Fußballgate unseres Podcasts eingehen, habe ich aber keinen Bock mehr drauf. Es ist nicht ganz so, wie du es dargestellt hast, aber lass uns doch einfach anfangen. Welches SDG haben wir heute, Micha?
Wie sauer er ist, ne? Ups, komm, ich habe SDG? Das SDG gar nicht vorbereitet, weil ich war Fußball spielen.
Ja, weil ich da, also wir haben doch Rollen getauscht. Ich habe die Gäste besorgt, du machst den Rest. Da ich heute schon Grafik gemacht habe, habe ich dir geholfen.
Herzlichen Glückwunsch.
Ist gar nicht so schwer, dein Job, muss ich dir sagen.
Herzliches Glückwunsch für dieses diverse Gästemanagement, dass wir jetzt noch zwei weiße weitere Cis-Männer haben zu uns beiden. Herzlichen Glückwunsch, Herr Sarah.
Ja, ich wollte nur einen davon einladen, du wolltest den anderen unbedingt. Das ist der Grund, warum es jetzt Donnerstag 19.37 Uhr ist. Du hast es fast aufgemacht und dich über die Gästewahl beschwert. Wir machen ja in der nächsten Folge, gleichen wir das wieder aus. Versprochen.
Mhm. Ja, also SDG. Bin ich mal sehr gespannt. Wären das dann vier Frauen mit Migrationshintergrund oder drei?
Das weiß ich nicht, das ist ja dein Job dann nächstes Mal wieder.
Okay, cool.
Gib dir Mühe. Geil.
Ja, dann bist du auf jeden Fall nicht dabei.
Ja, Micha, wir haben nicht so viel Zeit für so ein Vorgeplänkel diesmal. Das hast du dir selber eingebrockt mit deinem Work-Life-Fußball-Balance.
Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht über, also das Thema ist faire Mode.
Und ja, aber welches SDG?
Ja, warte, da kommen wir gleich dazu. Ich muss parallel googeln. Ja, ehrlich.
Nee, Exkursion oder wie das heißt.
Exkursion, stimmt, ich vergaß, sorry.
Kein Problem.
Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, was ich dazu beisteuern konnte. Ich kann sagen, die allerersten, ich glaube, das habe ich nie irgendwo erzählt, Bibok und Aqua Shirts kamen aus Bangladesch vor 2005. Da stand wirklich Made in Bangladesch noch drin in diesen Dings. Und da ist mir zum ersten Mal, hat mir jemand gesagt, ey, das ist der totale Wahnsinn und virtuelles Wasser. Also das Wasser, das bei der Produktion eines T-Shirts nicht in den normalen Kreislauf zurückkommt. Und dann hört mein Wissen über faire Mode auf. Also ich habe wirklich einfach gar keine Ahnung, was das bedeutet, wie produziert werden muss, wie Arbeitsbedingungen sind und so weiter. Also ja, du?
Ja, ich bin da auch sehr unaufgeklärt, aber das ist ja hier mein Job. Ich weiß nur, dass ganz viel Scheiße auf der Welt passiert und das auch von, glaube ich, ganz großen Firmen, so Mainstream-Firmen, die viele Leute tragen. Und dass im Endeffekt ja an jeder Klamotte irgendwie so ein bisschen Blut klebt, so würde ich es zumindest mal interpretieren. Aber keine Ahnung, so.
Das heißt Blood-Shirt. Nicht Blood-Diamond, yes. Sondern Blood-Shirt.
Ich kenne tatsächlich ein paar Firmen, die nachhaltige Mode machen und fair produzieren, aber was das im Einzelnen bedeutet, was die Bedingungen sind, um fair zu produzieren, ob man das überhaupt, ob das überhaupt kontrolliert wird, von wem das kontrolliert wird, I don't know.
Wenn du jetzt noch 3-4 Fragen hättest, dann ist die Vorbereitung auch schon fertig. Genau das, was ich gesagt habe. Hey, okay, 10 Minuten, auf. Guck mal, jetzt ist 20.40 Uhr. Ich musste voll schnell duschen, ne? Also ist okay, schnelles Duschen und so.
Hast du auch noch Zeit zu duschen oder was?
Safe, Digga, eine Minute. Länger musst du ja eh nicht duschen. Kurz 20 Sekunden drunter, dann einseifen und dann nochmal drunter und dann ganz schnell abtrocknen und dann.
Okay.
Ja, aber dann esse ich jetzt noch was.
Nee, pass auf, ich hatte ein bisschen Zeit, mich ja vorzubereiten. Warum?
Merkt ihr das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr euch versucht, mit genau diesen, ja, diesen Spitzen, ja, diesen leichten Passagen, er ist ja ein sehr wortgewaltiger Mensch, wie ihr versucht, damit euch ganz klar auf seine Seite zu ziehen. Ja, Bobby ist immer vorbereitet, Micha ist der Assi, der Fußball spielen geht, Bobby muss zwei Kinder ernähren und so weiter und so fort. Das ist abgekapert, Leute. Glaubt das nicht alles.
Ich trage einen Fleece-Pulli und du eine Badehose. Nerv mich auch. Ist deine Badehose aus Bangladesch?
Oh, gute Frage. Ich habe mir jetzt wirklich, weil der Sohn von Benny Geburtstag hatte, habe ich uns beiden die gleiche Badehose gekauft. So, in so einem ganz schlimmen Laden eigentlich, Woolworth, wo ich so zufällig drin war und ich gedacht habe, das ist ein lustiges Geschenk. So. Ich habe nicht reingeguckt. Das ist, glaube ich, die erste Klamotte seit Jahren gefühlt, die ich mir selber gekauft habe. Das heißt, ich weiß es nicht.
Ich würde fast, glaube ich, ohne dass ich jetzt Woolworth, aber ich
würde sagen China. Wie alles auf dem afrikanischen Kontinent.
Okay, ja. Ich habe einen Adidas Fleece-Pulli an. Ich glaube, ich kann da auch mich nicht reinwaschen gerade. Ich komme jetzt nicht ran ans Schild, aber ich würde auch da behaupten, dass, dass es nicht so ganz fair ist. Das wäre doch mal die Frage, wie viel Marktanteil hat Fairtrade-Mode? Also wie viel, weißt du?
Ich weiß es von einem großen, wo ich jetzt mal keinen Namen sage, Fashion-Plattform sozusagen. Der hat mir das, der Gründer, gesagt, dass die hochgehen wollen, dass die momentan 4% Slow-Fashion haben. Also das ist zum Beispiel auch was ich weiß. Es gibt Fast-Fashion und Slow-Fashion. Fast-Fashion ist eher so McDonald's, Burger King.
Fashion, ja.
Und Slow-Fashion ist halt dann Handmade, ne? Und so und mit Geschichte. Und Habibi und solche Marken.
Ja, okay. Ja, aber das klärt ja immer noch nicht meine Frage. Wenn jetzt von 100 Teilen im Laden irgendwie 2 Slow Fashion sind, ist ein geringer. Ich würde immer noch behaupten, jetzt so aus unserem Unaufgeklärtsein, dass Slow Fashion in großen Läden immer noch weniger vertreten ist oder vielleicht sogar gar nicht vertreten ist, dann habe ich beobachtet, dass so große Firmen jetzt so Edition, nennt man das so, weiß ich nicht, rausbringen, die irgendwie dann so unter einem nachhaltigen Deckmantel beworben werden. Das finde ich auch ganz spannend, ob es vielleicht eher ein Deckmantel ist, so wir sagen, oh, wir machen jetzt hier so eine Kollektion in nachhaltig und keine Ahnung was, aber in Wirklichkeit gehen die einfach über dasselbe Fließband wie die anderen Klamotten, nur, keine Ahnung, blöd gesagt, arbeiten da dann nur volljährige Menschen an dem Fließband. Ich habe keine Ahnung, Alter. Es ist ganz... Wie sagst du das immer? Dünnes Eis, warme Socken.
Warme Socken? Ist die Frage, wo die produziert wurden. Slow Fashion Socks, oder? Und ich meine, wir müssen ja auch aufpassen nachher, ne? Also jetzt haben wir 15 Minuten darüber geredet, sogar 5 Minuten länger, wie wir eigentlich gemusst hätten. Ne? Ist dir auch aufgefallen, Bobby?
Du hast immer noch nicht gesagt, welches SDG wir haben, so nebenbei, ne?
Ja, komm ich noch. Okay, ich habe es noch nicht gegoogelt. Ich muss noch E-Mails beantworten nebenher. Bobby hasst es, wenn ich irgendwas nebenher mache. Übrigens möchte ich das auch mal offen, transparent machen. Leute finden das oft unhöflich. Ich glaube, ich sag's jetzt allen immer. Ich arbeite während Calls safe immer, weil sonst der Call für mich ineffizient. Und wenn darauf jemand keine Lust hat oder das respektlos findet, dann bin ich halt nicht dabei. Das ist in Ordnung. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und wenn jemand sagt, ey, das ist für mich nicht akzeptabel, dann kann ich ja immer noch entscheiden oder so. Aber diese Calls, wo 10 Leute auch von Viva dabei sind oder so manchmal, ich so denke, warte mal, ihr arbeitet jetzt alle nicht 2 Stunden. Ach so, das ist Arbeit für euch. Ah, okay, gut. Andere Topic. Dünnes Eis. Nein, wir müssen aufpassen, weil nämlich, wir haben ja auch schon in der Geschichte mit Finn viel verkackt.
Also oh, besonders. Jetzt, nee, nicht wir, Alter, nicht wir. Ich habe grundsätzlich, hast du viel verkackt und mich damit reingezogen, aber ich habe eigentlich nichts verkackt mit Finn und damit hast du jetzt auch eigentlich schon wieder unseren Gast gedroppt, ohne dass du vorher das SDG genannt hast, ohne dass du es irgendwie richtig zelebriert hast, du hast einfach so im Nebensatz, obwohl vielleicht ist es auch,
es gibt vielleicht ja auch was, Finn Hagenbeck, es gibt ja nicht nur Finn.
Ja, wir reden Riemann mit Finn Hagenbeck über Slow Fashion.
Hagenbeck, Tierpark.
Und mit Tom von Tom und Jerry.
Genau. Naja, ich finde es schon sehr spannend, weil, um das mal transparent zu machen, also Bobby macht ja die Millontor Gallery nebenher und Finn hatte die Idee, die Millontor Gallery maximal zu unterstützen, hat sich da voll Mühe gegeben, hat ein Auto an den Start gebracht, hat sich ein geiles Check-in für die Gästeliste und so weiter einfallen lassen. Und Bobby hat sich einfach nicht vorbereitet. Ja, unaufgeklärt seine Rolle hier, ganz klar. Dann ist Finn da hingekommen, waren keine Maler, Künstlerinnen am Start. dann hat man ihm gesagt, dass es so nicht geht mit dem Einlass, weil das keinen Sinn macht und so weiter. Das heißt, die waren kurz davor, glaube ich, nach Hause zu fahren. Ernsthaft.
Ja, glaube ich auch. Ich werde den Link zum YouTube-Video, unbedingt, der den ersten Shitstorm in meinem Instagram ausgelöst hat, gerne in die Shownotes tun, so wie man das im Podcast-Geschäft sagt. Dann kann sich jeder nochmal selber.
Shownotes oder was?
Ja, dann kann sich jeder nochmal selber ein Bild machen, wer von uns beiden die Millantor-Galerie mit organisiert und wer von uns beiden quasi Finn umsonst arbeiten lassen hat.
Dann packe ich unseren ganzen WhatsApp-Verkehr rein.
Hast du doch heute schon, Alter.
In die Shownotes.
Und ich bin schockiert, dass deine Follower es tatsächlich 45% deiner Follower es fair finden, dass du Fußball spielen gehst, obwohl wir. Ja, safe, was safe.
45% der Follower und sogar 45% der Followerinnen. Ja, weil ich habe eine
Followerin. Mein 5 Euro hier ins Phrasenschwein, ins nicht gegendert Schwein.
Genau, 5 Euro. Geht an Spende diesmal. Oh, welches Projekt unterstützen wir?
Das weiß ich nicht, das fragen wir die beiden, die gleich dazukommen, ob sie da
vielleicht
was haben.
Vielleicht können wir Demut unterstützen. Kennst du Demut?
Entgegengekommen während des Instagram rumklickens, weiß ich nicht, irgendein Projekt von Studenten in Kooperation mit Viva Con Aqua.
10 Euro!
Studenten und Studentinnen.
Studentinnen,
wie sagt man?
Sag doch einfach Studentin.
Studentinnen. Nein, Studentinnen.
Ja, einfach Studentinnen.
Ja. Ab hier können wir vielleicht mal kurz cutten, Vincent.
Auf keinen Fall. Demut müssen wir noch auflösen. Wir sind auch nicht so die Cutterinnen. Ja.
Nee, machen wir nicht.
Vincent, übrigens parallel ganz kurz herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Wir freuen uns sehr, dass dieser Podcast wenigstens einen Job gegeben hat. Ich habe eigentlich auf Bobby gehofft, aber jetzt ist es doch Vincent der Cutter geworden. So ist es. Demut ist, genau, ich fand es ganz lustig, die haben sich bei uns gemeldet und so ein klassisches, in Anführungszeichen, Studentinnenprojekt, die dann halt eine fiktive Masterarbeit und so weiter schreiben. Und dann fand ich die so geil und swaggy, dass wir gesagt haben, jetzt über ein paar Monate haben wir es jetzt aufgebaut, dass wir jetzt eine Firma gründen mit, witzigerweise, Tom und damit ja auch Finn, die nachher hier reinkommen, den Studentinnen und Viva Con Aqua. Und die Firma wird Demut heißen. Und da produzieren wir zum Beispiel nur all das, wie wir klauen einfach Finns Idee, das weiß er noch gar nicht, aber sage ich ihm gleich. Wir klauen seine Idee mit den, quasi es wird nur produziert, was bestellt wurde. Das heißt, alles vorab produziert, weil damit schafft man natürlich quasi so eine Art Nachhaltigkeit, ne?
Vorab produziert oder auf Bestellung?
Ach so, ja, nur was vorab bestellt wurde.
Mit produziert. Ach so, es wird quasi, Hoodie X ins Internet gestellt und dann gibt es einen Zeitraum, wo man bestellen kann.
Genau.
Und dann ist zu und dann wurden zum Beispiel 500 Hoodies bestellt und die werden dann produziert und keiner mehr und keiner weniger.
Genau, okay. Und dann kann man natürlich die zweite Auflage starten und so weiter und dann kann man da reinschreiben, 1 von 100, das würde eher eine 100er Auflage, wir fangen ganz klein an, weil wir uns natürlich auch die Frage gestellt haben, braucht es eigentlich noch eine Fashion-Firma? Wenn dann ja, weil es einen sozialen Ansatz hat oder, sag ich mal, eine andere Nachhaltigkeit, Drive oder irgendwas. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, ist doch jetzt eigentlich Zeit, dass du mal das SDG droppst, oder?
Das wolltest du doch droppen.
Nein, ich, ganz ehrlich, ey, du machst es so gut. So gut, Bobby. Ups, eine E-Mail gekommen.
Okay, pass auf. Ich sag dir, welche Nummer und du sagst mir, was die Bedeutung ist.
Okay.
SCG 12.
Wow, 12, Digga. Echt jetzt? So weit hinten?
Noch ein bisschen Zeit holen, um zu gucken. Und?
An der Stelle natürlich danke an 17 Ziele und Mock Global, mit denen wir den Podcast zusammen machen, weil die Idee ist ja quasi, ihr müsst gar nichts wissen. Diese Projektionsfläche bin ich. Ja? Ihr müsst es nicht wissen. Ihr müsst nicht wissen, welches SDG 12 ist. Doch jetzt sollt ihr es lernen. Und jetzt habt ihr ein gesundes Interesse. Und wenn jetzt Bobby das Geheimnis lüftet, dann werde selbst ich es nie wieder vergessen. Was ist das SDG 12?
Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.
Bam. Und das ist spannend, weil das natürlich, das kannst du auf so vieles beziehen, ne? Das ist unser Flaschenwasser, Klopapier, ein iPhone, Autos, alles.
Hört ja nicht das auf. Stimmt. Wir haben uns aber für Fashion entschieden, weil wir beide so Fashionistas sind.
Meinst du das ironisch?
Ja.
Ich finde, ich habe schon so, also
okay, meine kleine Fashionista, du kannst gerne von
How you break together, wirklich. Du solltest mich hier sehen, ey, mit meinem
Du trägst die gleiche Badehose wie ein 12-Jähriger, Alter.
Ja. 11-Jähriger?
Ach, 11, okay, sorry, ich dachte, er wäre schon 12.
Und ja, er würde sagen, rechts
das ist was anderes.
Er würde sagen, rechts oben steht geile Badehose, Digga. Das ist der neue Swag, habe ich gelernt, sagen die Elfjährigen. Oben rechts steht und dann kannst du alles einsetzen.
Wieso mir so eine oben rechts?
Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich habe es aber übernommen, wie so vieles, von dem ich keine Ahnung habe. Der hat mir wirklich die Geburtstagskarte, ich musste so lachen, dann steht halt, ich bin echt kein Fan von so Geburtstagskarten, ja, weil finde ich auch nicht nachhaltig. Dann steht irgendwas drauf, ganz ehrlich, mich interessiert das Geschenk, ist es geil oder ist es nicht geil? Und dann, normalerweise kriegt man es ja von einer Person. Das heißt, die Karte weiß ich ja. Und dann steht da noch, ja, du bist so ein toller Mensch und so, bla bla bla, habe ich Probleme, das anzunehmen. Deswegen, long story short, bin ich kein Fan von so Karten. Jetzt habe ich aber eine Karte bekommen und da stand halt, oben rechts steht, Dirk ist 38. Und da musste ich so herzhaft lachen. Das war Mike. Geiler Typ. So, jetzt könnten wir eigentlich die Leute schon reinlassen, oder? Also, Finn und Tom.
Ja, Finn und Tom, die Tür ist offen in unsere Welt.
Wow, ey, wirklich. Ey, wow. Also, wäre ich Finn, Alter, ich würde echt...
Hätte jetzt richtig Bock, ey, richtig Bock, ey, Alter.
Wow.
Ja, geil, Alter, nachdem ich hier mich den ganzen Tag gearbeitet habe, jetzt ist super. Den beiden Hoshis auch noch.
Pass mal auf hier, weil das jetzt hier keiner macht. Ihr müsst ja so einen Podcast mal anmoderieren hier. So, hier. Ihr habt ja Bobby Serrano, der beste Künstler, den die Welt jemals vom Papier gesehen hat. Michael Fritz, der verrückteste Typ, der Viva Con Agua und diesen Podcast ins Leben gerufen und auch dann weiter am Leben erhält. Dann gibt's Tom Ilbruck, mit dem ich zusammen Global Tactics gegründet habe, beziehungsweise anders. Ich bin hinten reingerutscht, davon wird er aber später noch erzählen. Und wir zusammen produzieren faire Klamotten. Ich bin Finn Kliman und wünsche euch viel Spaß bei diesem Unterhaltungsgespräch.
Und jetzt muss ich leider in die Sauna. Ja, und
jetzt bin ich raus. So, jetzt habe ich meinen Job getan. Tschüss.
Oh, Leute. Ja, nee, wir haben schon ein paar Minuten haben wir schon. Ich hänge das einfach hinten ran, kein Problem.
Wir reden ja über nachhaltige Fashion. Du hast ein Fashion-Label, ihr habt ein Fashion-Label zusammen gestartet, angefangen, war das von Anfang an Prämisse für euch, dass es nachhaltig ist?
Also ich habe ja Tom so auf dem Weg gefunden, ne? Also ich habe wollte Klamotten machen und da war schon dann immer der Grundgedanke, wenn man das schon macht, dann kann man das auch richtig machen und nicht noch schlimmer als Klamotten produzieren ohnehin schon ist. Weil, also sind wir mal ehrlich, überhaupt einen Teil herzustellen ist schon mal eigentlich falsch. Ja. Ja, genau. Wenn du so willst, wäre das falsch, ne? Aber da habe ich mich auch ganz oft schon mit Waldos Freundin drüber gestritten, weil die mir die Schuld dafür gibt, dass sie verleitet wird, Sachen zu kaufen, weil sie die so schön findet. Und da habe ich gesagt, naja, aber Konsumgedanke ist ja grundsätzlich da. Ich finde, du willst ja auch eine Hose haben und du wirst dich dann ansonsten von Nike verleiten lassen. Oder du nimmst halt mich und ich achte drauf, dass das vernünftig ist. So. Und dann über den Weg habe ich Tom gefunden, der eben in Portugal, das war mir irgendwie wichtig, Europa. Ich hatte aber gar keinen Plan, ne? Also ich wusste gar nicht, was ist überhaupt fair und welche Bezahlung und was kostet ein Teil und all so Zeug. Und da war Tom eben schon viel länger im Game.
Wollen wir da in die Materie gehen? Oder ist es so Betriebsgeheimnis, was so ein fair produziertes Teil kostet und vielleicht auch interessant wäre, was quasi ein Teil kostet, was nicht fair produziert ist?
Ich glaube, wir können das am einfachsten mit Faktoren machen. Ein nicht fair produziertes Teil ist wahrscheinlich irgendwie um den Faktor 3 bis 4 günstiger, wenn es aus Ostasien kommt, als das, was wir machen. Also man kann schon sagen, dass andere Leute zu den Preisen verkaufen, zu denen wir am Ende produzieren. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Krass.
Das finde ich ja interessant, auch wenn man da bedenkt, dass da ja massive Stückzahlen produziert werden, ne? Tom, ich habe irgendwann mal die absurde Zahl gehört, dass 25-30% weggeworfen wird, was quasi produziert wird. Und ich war in Kenia auf der schlimmste Ort, an dem ich, glaube ich, jemals war eine Müllkippe in Kenia. Da gibt es bestimmt auch in anderen Ländern, nur ich war halt da in Kenia. Und da war so viel Klamotte, Textil, es war unvorstellbar.
Was du an Produktion gesehen hast, was einfach an Ausschuss weggeworfen ist oder was dort zurückkam als recycelte Ware oder auf dem dritten, vierten Lebensweg, was hast du da gesehen?
Das ist eine gute Frage. Das war einfach nur noch Müll, alte Textilien, alte Shirts, altes Zeug und so zerrissen natürlich zum Teil aber auch noch irgendwie so, dass es die Müllsammlerinnen dann auch aufgehoben haben und dann nochmal verkauft haben, ne?
Also gerade der Lebensweg von Textilien, die in Fernost produziert werden, also was Fast Fashion anbelangt, was diese ganzen Zaras und H&Ms dieser Welt halt irgendwie machen, das sind Sachen, die werden in Fernost produziert, allzumeist, gehen dann nach Europa rüber und landen im Kleiderschrank für 1, 2, 3 Mal tragen, für einen Discoabend oder whatever und gehen dann wieder in die Altkleider und landen dann im nächsten Schritt wieder in Afrika, wo sie eigentlich gut gemeint als Spende hingegeben werden, aber im Endeffekt auch von den Leuten gar nicht in dieser Fülle aufgetragen werden können und dann eben, wie du es gerade richtig sagst, zerrissen werden als Innenfutter von Boxsäcken, whatever halt benutzt werden, also irgendwie nochmal, wenn überhaupt, abgecycelt werden, aber generell geht ganz, ganz, ganz viel von dem Kram, der in Europa halt schnell konsumiert wird, ohne irgendwie wieder einen zweiten Lebenszyklus zu haben durch Secondhand in Europa, weil es halt so einfach und so wenig qualitativ produziert worden ist, das geht tatsächlich dann nach Afrika. Und immer mit dem guten Gedanken, wenn wir es bei uns in die Altkleider geben, dass eigentlich die Menschen es dort brauchen können. Aber bei der Fülle, die gemacht wird, bei den Milliarden von Teilen, die, wenn wir jetzt nicht gerade so eine Pandemie haben, die einfach über diese Fast Fashion Discounter halt rausgehen an die Menschen, ja, das kann auch ganz Afrika halt nicht auftragen. Und damit gibt es dafür eigentlich kein zweites Leben.
Ich meine, wir haben es ja schon in der Vorankündigung ein bisschen transparent, dass wir auch Demut zusammen gründen und damit antreten und Finn deine Idee eigentlich auch copy-pasten und klauen, nämlich nur zu produzieren, was vorher bestellt wurde, also wie du es bei deiner Musik gemacht hast. Wie macht ihr das quasi? Wie viel hat man mit so einer Return-Ware zu rechnen und wie geht man damit um?
Ich glaube, das ist voll schwer, weil das bei jedem krass unterschiedlich ist, ne? Wir produzieren jetzt ja auch Drops, also wir arbeiten mit Drops, bedeutet relativ, also schon stark limitierte Ware, bedeutet, ich weiß ja, dass ich eigentlich viel mehr könnte. und reduziere das halt ein bisschen runter, damit ich auf jeden Fall alles verkaufe. Also wir haben noch nie irgendwas über gehabt. Es gab noch nie, seitdem ich das mache, irgendwas, was dann tatsächlich irgendwie weggeschmissen werden musste oder so. Wir hatten dann am Schluss einmal, weißt du noch, Tom, vor einem Jahr oder zwei Jahren hatten wir diesen Weihnachtsmarkt. Da war so Sachen, die wir dann aus dem Shop rausgenommen haben, die jetzt einfach so ein bisschen länger lagen. Oder gerade so Restartikel, ne, XXXL und so Randgrößen. Die haben wir dann irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt dann voll rausgeschallert für den Einkaufspreis. Genau, aber es gab noch nie irgendwas über. Also außer das halt, ne? Ansonsten, ich weiß nicht, so Returnware bei mir ist auch gut. Also ich habe das, ich habe gerade auch gestern einen Artikel drüber geschrieben, wir machen keinen kostenlosen Versand extra, weil den gibt's ja faktisch nicht, ne? Also Versand ist immer kostenpflichtig. Das wird einfach nur subventioniert von Unternehmen und führt dazu, dass Leute halt noch unbedachter Zeug bestellen. Ja. Und bei uns musst du halt Versandkosten bezahlen, CO2-Ausgleich, also Sachen. Und wir benutzen recyceltes Plastik und so weiter. Das kannst du ja, den ganzen Prozess kannst du optimieren. Dann wird es aber auch alles natürlich teuer. Und Leute, die dann kaufen und auch wissen, dass sie zum Beispiel die Retoure bezahlen müssten, die kaufen halt nicht ein Shirt in S, M, L, sondern ein Shirt in M, in der Größe, die sie wahrscheinlich brauchen. Und probieren halt auch nicht mit den Größen rum und so. Also wir haben da viel bewusstere Kunden erzogen. Kunden und Kundinnen sind da irgendwie ein bisschen klarer in ihrer Entscheidung bei uns, habe ich das Gefühl.
Und ergo bedeutet es, was du sagst, dass sich quasi ein Produzent oder eine Firma bewusst limitieren muss, um nicht einfach und damit auch ein bisschen weniger Geld, gar nicht ein bisschen, das kann ja auch viel sein, weniger Geld verdienen wird?
Nee, eigentlich ist das sogar falsch. Finn und ich gehen da einen Weg, der dahingehend ist, dass wir einfach ganz klar sagen, wir machen einen Artikel in einer von uns überschaubaren Anzahl, von der wir wissen, dass er auf jeden Fall abverkauft wird. Und das ist das, was Finn gerade sagte. Wenn wir zum ersten Mal droppen, dann sind wir wirklich sold out, komplett sold out. Und danach legen wir diesen Artikel in gewissen Fällen einfach nochmal auf, wenn wir merken, dass eine gewisse Nachfrage da ist. Dafür hat Finn halt ein Tool entwickelt, dass du dich halt einfach nochmal eintragen kannst, dass du benachrichtigt wirst, wenn der Artikel halt nochmal da ist. Und dann tragen sich 600-700 Leute ein für einen Artikel, den wir vorher sold out hatten. Und dann machen wir den Artikel halt einfach nochmal, whatever, 400 Mal. Und wir wissen ziemlich sicher, dass diese 400 Stück dann auch wieder weggehen. Das heißt, in dem Moment muss der Kunde wirklich schnell sein. Bevor Finn das in Social Media postet, gibt's halt die E-Mail-Benachrichtigung und da sind wir ultra loyal zu unseren Kunden, indem halt einfach ein Posting, dass es einen Restock gibt, 3-4 Tage erst danach passiert, dass die Leute eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen haben. Mhm. Und damit können wir eigentlich sicher gehen, dass dann auch dass das Re-Release oder die mögliche Reorder für den Kunden komplett halt abverkauft werden kann. Und wer dann halt nicht rechtzeitig gekommen ist, der ist halt einfach nicht rechtzeitig gekommen, hat seine E-Mail nicht gelesen oder whatever.
Der größte Vorteil ist natürlich, dass jemand sich da einträgt. Wir wissen eigentlich, also wir produzieren exakt dann das, was da vorbestellt wird. Ne? Also kannst halt sagen, zum Beispiel 23 mal S, 55 mal M und so weiter. Und dann wissen wir ganz genau, okay, guck mal, das ist unser neuer Größenschlüssel für das Produkt und so. Und dann kannst du viel spezieller und präziser drauf produzieren. Genau.
Muss man dann einfach ein Programmierer sein oder wie viel Zeit habt ihr auch in diese Prozessanalyse gesteckt, um das so nachhaltig wie möglich zu bauen?
Boah, das ist ja schon ziemlich viel. Ne? Das sind immer meine Nächte, so, das ist ja mein Hobby. und das ist ja auch nur mal mein Beruf, also Webshops bauen und die irgendwie in irgendeiner Form zu optimieren, sodass die Usability technisch irgendwie Spaß machen, dass man alles findet und so. Und dass vor allen Dingen dann der Prozess irgendwie so funktioniert, dass am Schluss nichts übrig bleibt. Die Warenkorbabbrüche reduziert werden und so weiter. Und die Leute vor allen Dingen aber nachher glücklich sind. Also in Form von, ich habe nicht 1000 Sachen bestellt, die ich alle nicht brauche, die mir nicht passen oder keine Ahnung was. Oder eben, keine Ahnung, der Support, die Versandzeit. Da gab es bei uns jetzt ja auch gerade während Corona auch massive Probleme hier und da, klar. Das heißt, das muss dann auch im Kundensupport wieder auffangen. Da werdet ihr auch noch viel Spaß haben. das ist nämlich alles nicht so einfach. Also wirklich, ich wollte niemals was mit Klamottenproduktion und vor allen Dingen nicht mit Distribution zu tun haben. Weil das
ich
so,
übrigens auch nicht.
Ja, das sagt aber jeder. Ich habe gestern mit Mischa von 43,5 gesprochen. Das ist einer der größten Sneaker-Stores. Und die sind halt wirklich big. Ne? Also die machen so Flash-Sales, da hauen die richtig raus innerhalb von einer halben Sekunde und so, ne, wegen Sneaker-Drops halt. Und der hat auch genau das Gleiche gesagt. Er wollte niemals Online-Shops machen, er wollte niemals irgendwie Distribution und Lager machen. Und alle machen das am Ende, weil das irgendwie gemacht werden muss. Und wenn du es nicht selber machst, dann kaufst du dir halt so einen total anonymen Service ein. Und was wir wollen, ist halt so, dass du süße E-Mails bekommst. So, weißt du, der ganze Prozess ist durchgestylt. Also bei mir steht im Warenkorb nicht Mehrwertsteuer, sondern halt irgendwie Zusatzgebühr, Klammern Mehrwertsteuer, danke Merkel und bla bla bla, weißt du, so, so Sachen hinzugefügt, dass du an jeder Ecke, in jeder E-Mail, auf jedem Button, an jeder Ecke merkst du halt so, okay, das hat ein echter Mensch gemacht, der hat sich was dabei gedacht und mit dem kann ich auch hier direkt, ins Gespräch kommen und der meint das ernst und der hat sich wirklich über alles Gedanken gemacht, vom Klebeband über die Tüte bis hin zur recycelten, keine Ahnung was, ne?
Es lässt vielleicht auch manchmal der Unterschied zwischen Global Player und jemanden wie euch dann so, dass wenn du eine gewisse Größe, dass du dich vielleicht das gar nicht traust, dich angreifbar machst oder die Sachen einfach nicht so viel Liebe und so. Weil ich meine zum Beispiel die Mehrwertsteuer jetzt als Danke Merkel, jo, das ist ja so, da muss man ja auch die Zeit irgendwie haben oder die Eierstöcke, wir gendern hier alles, sonst muss man 5 Euro zahlen, damit Bobby endlich das Gendern lernt.
Ja, danke.
Genau.
Immer am Schluss nochmal, immer der andere.
In diesem Fall bin ich es wirklich.
Ja, also ich auf jeden Fall keine, also ich glaube, ob das der Unterschied ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, keiner macht das, weil das nicht so wichtig ist, als dass das kriegsentscheidend wäre, sondern das ist hinten raus halt der coole Spaß, weißt du, so, bei mir ist die Bestätigungs-Mail, die du bekommst, die irgendwie, keine Ahnung, einen doofen Spruch hat und ein blödes Bild hinten dran und irgendwas Witziges passiert oder irgendeine Animation und so, das finde ich halt geil, wenn ich irgendwo kaufe und das habe ich auch, das merke ich bei mir, im Shop so, dass die Leute voll auf wiederkommen, so, ne? Also viele Leute haben sich mittlerweile Accounts angelegt, so, die sind da, weil sie immer wiederkommen, so, die sagen, ey, ich habe meinen Pullover jetzt vor 4 Jahren gekauft, der geht halt noch, der hat sich nicht verzogen, der hat sich nicht, weißt du, der hält alles dran, der ist nissen und so, der hat sich nicht verdreht, der ist nicht eingelaufen, so, und dieses Qualitätsversprechen oder dieser Anspruch, weiß nicht, den hat ja eigentlich jeder an seine Sachen. Man hat bloß ganz oft irgendwie zu wenig Muße, um sich dann bis in den letzten Witzel, ins kleine Fitzelchen damit zu beschäftigen. Und weiß nicht, ich hab das Gefühl, das ist extrem wichtig, also für die eigene Sache. Bei Kundenjobs, ne, wenn ich einen Shop baue für jemand anderes, mache ich das auch nicht. Weil das geht gar nicht. So viel Zeit, das kann keiner bezahlen. Es geht halt nur, wenn man das selber macht.
Ein ganz wichtiger Faktor für uns ist auch, dass wir das ganze Thema, was wir machen, nicht entmenschlichen. Ich fühle mich immer komplett beschissen abgeholt, wenn ich irgendwas mit Amazon mache, weil der Customer Support ist halt einfach, ja, der ist auf riesengroße Maßstäbe ausgelegt und so weiter. Und mich nervt es immer, wenn ich irgendeine Frage habe, wenn irgendwas passiert. Und bei uns ist der Support halt wirklich basiert auf ein paar wenige Festangestellte und ganz, ganz viele Studenten, die das Thema aber mitleben, die einfach richtig Bock drauf haben. Also als Beispiel, gerade sitzt quasi eigentlich wahrscheinlich irgendwie Jussi alleine im Support, weil Klausurenphase ist. Und unser gesamtes Büro ist leergeräumt, weil alle Mac Minis von den Studis mitgenommen worden sind und die halt irgendwie ihren eigenen Monitor aus unserem Büro mit dem Mac Mini zu Hause haben und den Support halt zwischen den Lernphasen machen. Einfach, um eben den Leuten eine ehrliche, direkte Antwort zu geben und nicht irgendwas mit Templates zu machen, die man halt Paste and Copy irgendwo reinbaut oder irgendwelche Robots zu haben oder was weiß ich was, sondern es sitzt hinter jeder E-Mail, die bei uns geschrieben wird, wirklich die Person, die die E-Mail signiert. Und das ist vielleicht nicht die günstigste Variante, aber das ist die echteste und die menschlichste Variante. Und das macht halt auch einfach Spaß, weil das Feedback, was du von den Kunden kriegst, halt ja teilweise wirklich zu Tränen rührt, weil's ja, es ist authentisch.
Du dumme Drecksau, wo ist mein T-Shirt?
Ja, genau, das ja, rührt mich auch
Scheiß
immer
auf Corona, ich will mein scheiß T-Shirt!
Ach, lass mich das Thema noch einmal emotionalisieren.
Ja, aber gut, du, ja. Du hast vollkommen recht. Nee, klar. Und scheiß Leute sind auch wirklich cool, weil sie wirklich eben von den Leuten was zurückkriegen, so lustige Sprüche und dann irgendwie einen kleinen, keine Ahnung, Gutscheincode fürs nächste Mal, falls irgendwas mal in die Hose gegangen ist oder man schmeißt ein Stickerset dazu, bla bla bla. Ne? Das ist ja, du redest halt mit einem Menschen so. Das ist natürlich echt ein Unterschied. Klar, hast du vollkommen recht.
Und danke fürs Rumschreien, weil ich glaube, Bobby ist jetzt wieder aufgewacht.
Ja, danke, ich bin wieder wach, mein Internet läuft wieder. Ich hätte da so eine Frage, wenn ihr jetzt so quasi der Tante-Emma-Laden des Internets für Klamotten seid, so, ne? Also vom...
wow!
Vom Vibe, ey, das, vom Vibe her.
So. Das wollten sie immer sein.
Das ist für euch schwieriger,
das war das erste Briefing.
Als jetzt so ein Big Player. Lacht ihr mich aus oder lacht ihr über meinen
Nein, Witz? Nein, ich habe über deinen Witz... Also kann Tom gleich noch im Detail was drüber zu sagen. Es ist für uns schon schwer, weil am Ende musst du sagen, hast du nicht... Das Paketvolumen, das du zum Beispiel DHL, ne, ist jetzt auch unser Partner zum Vertrieb, da fängst du ja schon an. Du brauchst halt ein ganz gewisses, also und zwar ein hohes Volumen, weil Amazon hat halt Prime bei allem so, also die sind über Weihnachten etc. immer bevorzugt für alles. Das heißt, fällt irgendwie ein bisschen Schnee, ist irgendwie viel los oder irgendwas, oder Amazon hat einfach ein hohes Aufkommen, dann kommen die nicht und holen die Pakete nicht ab. Weil du bist immer unwichtiger als Amazon und immer unwichtiger als der nächste, zweitgrößte und so. Das heißt, das ist total schwierig, weil wenn DHL nicht kommt, dann geht gar nichts, ne? Ja, dann steht das Lager voll, dann kriegt keiner sein Zeug und so. Also da gab es schon wilde Geschichten. Ich kann mich da an einmal erinnern, ich habe ganz am Anfang mit DPD verschickt und so. Das ging alles hardcore in die Hose und Tom musste da einmal, das war die geilste Aktion, erzähl mal, als du mit der Kopflampe in das Lager eingebrochen bist.
Wow. Oh fuck, back in the days, ja. Ja, DPD ist halt... vielleicht ein bisschen kleiner als DHL und vielleicht ein bisschen anders organisiert. Das soll auch gar nicht den Jungs gegenüber despektierlich klingen. Aber naja, bei einer eigenen Anlieferung fühlt sich halt bei DPD niemand irgendwie zuständig. Das heißt, du packst einen Bulli mit, weiß nicht, 8000 Paketen voll und fährst halt zu DPD. Und dann versuch mal, irgendjemanden zu finden, der sich deiner Pakete annehmen möchte. Sprich, so nach 24 Uhr, wenn du dann deinen Anlieferslot hast und niemanden findest und das ganze Lager dunkel ist, ja, dann brauchst du halt deine Handylampe, eine Kopflampe, whatsoever, brichst in dieses Lager ein und schmeißt halt einfach 10.000 Pakete auf irgendein Band, was einfach die ganze Zeit durchläuft und naja, damit sind die Dinger dann halt irgendwann im Scan drin und der Kunde sieht, es ist wirklich eingeliefert und die Jungs haben echt Wort gehalten und es echt noch vor Weihnachten geschafft, aber naja, getroffen habe ich in dem ganzen Lager halt niemanden, bis auf ein rollendes Fließband. Das war...
ja. Selten war die Arbeit der Polizei so einfach. Endlich habe ich den Trottel, der bei uns ins Pakethaus eingeliefert.
Naja, aber es ist schon so, also ey, gerade also Versand von so Zeug, ich weiß ja, also ganz am Anfang, weißt du, wie das angefangen hat? Da habe ich mein drittes YouTube-Video hochgeladen und wollte Leuten Sticker schenken. So ein Bauabnahmesticker von Finn Kliman. Das war meine Idee, ne? Weil ich ja auf nix TÜV krieg, also habe ich gedacht, mache ich so einen eigenen TÜV-Stempel, ne?
Ja, klar.
So, und dann habe ich den gemacht. Und habe ich gedacht, okay, wie kriege ich den jetzt raus? So, nur Sticker übers Internet verschenken, fand ich irgendwie zu dumm. Also habe ich gedacht, ey, komm, fuck off, ich mal ein T-Shirt. Und dann habe ich das Video hochgeladen, dachte, ja, was wird da kommen, 50 Shirts oder so. Und ich habe das halt limitiert auf, ich weiß nicht, 400 oder so. Und ich glaube, die waren innerhalb von 15 Sekunden ausverkauft. So, also echte 15 Sekunden. Und dann waren halt alle weg und wir so, yo, jetzt muss ich die alle malen und fixieren und so. Und habe ich meine Brüder eingestellt, meine Mutter, meine Tante ist aus Köln gekommen, meine Oma hat da bei mir gearbeitet. Das war am Anfang vom Klimansland in der großen grünen Scheune, habe ich da eine Versandstraße aufgebaut und habe mit so einer Rolle Farbe auf jedes T-Shirt gemalt. Und dann habe ich die alle da aufgehängt, trocknen lassen. Dann bin ich zu so einem Typen, mit dem habe ich mal in so einer Agentur gearbeitet, der hatte so eine Fixiermaschine für Klamotten. Aber der wollte mir die nicht leihen, weil er mein YouTube-Video geguckt hat. Und dann hat der gesagt, okay, du kriegst das nicht, aber du kannst das bei mir machen. Und dann sind wir da rein und der Keller war halt so 1,35 hoch und ich und meine Brüder saßen dann immer so die Nächte am Wochenende und haben die fixiert. Und irgendwann, weiß nicht, das hat 3 Wochen gedauert, haben wir straight durchgearbeitet, hatte ich die alle fertig. Und dann habe ich die in kleine Tüten verpackt, in Pappe, und dann habe ich die gab es noch voll Ärger, in Stroh eingepackt. Und da haben voll viele Leute allergische Reaktionen drauf gekriegt und so, weil ich die so damit so abgebuffert habe. So, dann habe ich die in den Bulli von meiner Mutter geladen und habe ich die mit DPD verschickt. Und dann haben sich irgendwann die ersten Leute gemeldet und meinen so, wo bleibt mein scheiß Paket? Und ich so, boah, das müsste eigentlich da sein. Er so, ja, ich hab nix, gib mal die Tracking-Nummer. Ich so, fuck, ich hab keine Tracking-Nummer. Und dann hatte ich halt diese 400 Pakete alle verschickt ohne Tracking-Nummer und die waren einfach weg. Die waren einfach alle weg. Und dann habe ich die ganzen Leute zur Hälfte rückvergütet und die andere eine Hälfte habe ich DPD wiedergefunden, die konnte ich dann verschicken. Die musste ich aber auch entschädigen und so. Habe ich für meinen ersten Job ungefähr einen Monat gearbeitet, meiner ganzen Familie und so, und habe 4.000 Euro draufgezahlt. Und das war am Schluss dann so, ist ja okay, ich kann es einfach nicht selber machen. Und über den Weg kam dann Tom da rein, der das ja damals auch nicht gemacht hat. Erzähl mal, dann ist das ja, hat das ja alles erst angefangen, Versand und so, dass ihr das dann auch für andere macht.
Ja, wir hatten mal einen Testcase mit einer mittlerweile recht bekannten Influencerin aus Berlin und haben auch da all die Abgründe halt gemerkt. Ich muss dazu auch wirklich lobend sagen, dass Finn da deutlich, deutlich straighter in all seinen Sachen ist. Jedenfalls hatten wir diesen Testcase gemacht und hatten viele, naja, auch komische Erfahrungen gemacht. Und ja, über verschiedene Wege sind Finn und ich zusammengekommen und haben dann dieses Thema nach 2 Jahren einfach wieder aufgenommen und reetabliert. Und man wusste halt so ungefähr, wie es geht. Das Problem ist allerdings auch, wenn man mit Finn zusammenarbeitet, dann fängt man bei null an und denkt so, naja gut, dann kommt halt irgendwie 1000 so in vielleicht 10 Jahren. Aber von 0 auf 1000 waren wir halt mit Finn innerhalb von 12 bis 16 Monaten. Und ja, es war auf jeden Fall ein Lernprozess, weil Dinge, die man am Anfang in irgendeiner kleinen Scheune gemacht hat, wie Finn halt auch, wir haben es im Garagenpark gemacht, sind so schnell so groß geworden, dass du halt irgendwann von 50 auf 500 auf 1000 auf keine Ahnung, wie viel Quadratmeter das jetzt gerade sind, ganz schnell hochgehen musstest, weil du gar nicht so schnell, ich liebe dieses Wort, skalieren kannst, wie das halt einfach bei uns so gemeinsam passiert ist. Das ist tatsächlich gerade jetzt auch in Bezug auf Pop, was wir ja auch distribuiert haben, war das halt ein Lernprozess, wo wir gar nicht so schnell Fläche schaffen konnten, wie wir halt gemeinsam miteinander gewachsen sind.
Da der gute Finn ja in die Sauna muss und nicht noch mehr Stress im Leben haben soll. Wenn ihr jetzt an so Gründerinnen von nachhaltiger Modefirmen Ratschläge zu verteilen hättet, was wären die?
Das sind ja meistens, die meisten Leute, die das hören, ne, oder die meisten Leute, die Klamotten machen wollen, kommen ganz selten aus dem Modebereich, sind zu 80% Influencer mittlerweile, kann man schon krass so sagen, und die wollen immer alle Merch produzieren, erster Fehler. Also Merch ist immer blöd, es muss Mode sein, es muss nachhaltig sein, wenn man irgendwas machen will, was nicht nur einmal funktioniert.
Sondern weil ganz klar, Merch kann sich niemals von anderem Merch abheben. Merch ist halt immer ein T-Shirt, was irgendwie mal eben blöd bedruckt wird. Und Mode unterscheidet sich einfach dahingehend, dass du es individuell gestalten kannst und dann natürlich auch nachhaltig machen kannst und so weiter. Aber Merch ist halt einfach immer nur ein langweiliges T-Shirt und das holt halt einfach niemanden mehr ab und führt natürlich jetzt auch in diesem Kontext hier einfach zu unendlich viel Müll, weil du trägst es halt eine gewisse Zeit und dann haust es halt einfach in die Tonne.
Ich finde auch wirklich, die Frage ist, wie die Definition zwischen Merch und Mode eigentlich ist. Für mich ist es tatsächlich einfach nur auf der qualitativen Ebene. Also du kannst auch theoretisch einen Merch-Artikel haben, wo dein Name draufsteht oder so. Nichts anderes ist ja, keine Ahnung, ist wenn Adidas vorne draufsteht, ist ja faktisch auch irgendwie Merch. Also Bewerben einer Marke, so, ne? Aber das ist halt auf, jetzt sag ich mal, hochwertigen Materialien gemacht. Und das macht's dann schnell zu Mode. So, weißt du? Also ich habe das Gefühl, wir arbeiten auch mit Clouseau zusammen und haben seine neuen Klamotten gemacht und verschicken die auch und so. Und da war halt genau das Gleiche. Also der hat immer Merch produziert und wollte davon halt weg und irgendwas Langfristigeres machen. Halt nicht so ein Band-Shirt oder ein, weißt du, Hamburg 2020, wir waren nicht dabei, so ein Ding, sondern irgendwas, was man wirklich anzieht, wenn man das Haus verlässt, so, und nicht, wenn man unter Clouseau-Fans ist. Und das hat er halt auch gemacht und super gemacht, finde ich. Und da ist halt der große Unterschied. Das ist ein Riesentipp, finde ich. Versucht Mode zu machen und hinterfragt wirklich, weil das ist richtig wichtig, jeden einzelnen Schritt. Also das Material, den Druck, den Versand zu dir, den Versand vom Lager zum Kunden, den Shop, das Shop-System und so weiter. Also bei all den Sachen gibt es immer irgendeine gute Lösung, also jetzt auch Footprint-technisch, und eine schlechte Lösung. Leider kostet die gute immer ein bisschen mehr, aber jetzt kommt der nächste wichtigste Tipp. Verpackt das in eine vernünftige Geschichte. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Also die komplette Story zu erzählen. Weil das ist mittlerweile so vielen Leuten auch extrem wichtig. Ne? Unserer Bubble eh. Also, aber ich kriege ja eher auf den Sack dafür, wenn irgendwas mal nicht richtig ist, anstatt dass jemand das nicht sieht. Bei mir sieht immer jeder alles. Deswegen ist aber auch super transparent kommuniziert. Das ist voll wichtig. Also man muss echt Geschichten erzählen können.
So wie Finn das sagt, geht in die Fabriken, guckt euch an, welche Menschen das machen, gebt den Menschen ein Gesicht und gebt dem ganzen Ding einfach eine ehrliche, echte Story. Und das ist halt das, was Merch niemals kann, weil Merch kommt halt, ja, da kommt die Rohware aus Bangladesch, mag von mir aus irgendwie Fairtrade zertifiziert sein oder sonst irgendwas, aber trotzdem, es gibt keine Gesichter dahinter. Und das ist ganz wichtig, einfach der ganzen Story ein Gesicht zu verleihen, dass der Kunde am Ende von vorne bis hinten weiß, das ist die Fresse von Finn, das ist die Fresse von Tom und das ist die Fresse von den Menschen, die halt einfach das Ding in Portugal zu einem fairen Lohn zusammennähen und die das eben machen und glücklich abends nach Hause gehen und nicht um 24 Uhr nach Hause kommen und noch einen dritten Job machen müssen. Und ich glaube, das ist das, was Finn gerade auch sagen wollte. Einfach, ja, ein Gesicht verleihen.
Aber sag mal, das ist nämlich auch das Nächste, also Zertifizierung, ne? Da gibt's ja auch solche und solche. Also wenn ich das richtig verstanden habe in dem Prozess, auch das, ne? Also nur wenn, es gibt viele Leute, die schreiben sich irgendein Zertifikat irgendwo drauf, aber da gibt's wieder so viel Unterteilung, Unterscheidung, Veredelung in. Oder was weiß ich, ich habe mal mit, ich sag jetzt nicht mit wem, das ist tatsächlich extrem rufschädigend, aber einer der großen, sehr grünen Rohling-Produzenten für Shirts. Da habe ich mal mit der Chefin gesprochen. Da ging es eben darum, ich wollte Stoffe haben für Hemden. Und habe ich da gefragt, wo sie die denn herbeziehen. Und dann meinte sie so, boah, keine Ahnung, von überall. Ich sage, ihr müsst doch wissen, wo die herkommen. Sie so, ja, also, natürlich auch Fernost und Türkei, aber überall, keine Ahnung, wo die überall herkommen. Ich so, ey, Alter, ihr müsst doch die Kette kennen, so, weißt du? Und wenn wir einen Stoff produzieren oder einen Stoff besorgen, dann muss man sich da tatsächlich immer echt erkundigen, wo kommt der überhaupt her? Wo wurde der denn gefertigt? Wo ist er dann hingegangen zur weiteren Verarbeitung und so? Weil wenn du da das nicht überblickst, dann hast du auch schon wieder verloren, weißt du? Dann wird wieder Scheiße durch die Welt geschickt und irgendwo am Schluss wird da ein portugiesischer Stempel drauf gemacht, bevor es, weißt du? Und dann bist du auf einmal europäische Ware, ist aber keine und so. Auch da gibt es halt viele Stolperfallen.
Aber gibt es da irgendeine Instanz, die das abschließend quasi kontrolliert, ob das fair gehandelt ist? Oder kann sich das im Endeffekt jeder auf seine Klamotten schreiben?
Das ist ein relativ weites Feld. Generell gibt's ja einmal das Fair Trade Label. Und Fair Trade kümmert sich schon um einen sehr, sehr großen Teil der Zertifizierung dieser ganzen, der ganzen Produktionsschritte. Fair Trade bedeutet aber jetzt ein bisschen heruntergebrochen, nicht viel mehr im allerersten Step, dass halt der ortsübliche Mindestlohn bezahlt wird. Und, wenn der ortsübliche Mindestlohn, ich sag mal jetzt in Bangladesch, bezahlt wird, dann ist das nicht ein auskömmlicher Lohn, um damit über die Runden zu kommen. Dann entspricht das nicht mal, jetzt übertragen auf Deutschland, einem Hartz-IV-Level, sondern etwas, wo du noch etwas dazu verdienen musst. Und erstmal zu garantieren, dass die Leute halt korrekt behandelt werden, ihre 8-9 Stunden, whatever, was auch immer in dem Land halt die Regelarbeitszeit ist, arbeiten und den Mindestlohn bekommen, ist der erste Schritt. Viel wichtiger ist es aber darüber hinaus, dass du, am Beispiel Bangladesch ist es halt so, dass der auskömmliche Lohn, das sogenannte Living Wage, einfach um den Faktor 2,5 höher liegt als der Mindestlohn. Dass das halt garantiert wird. Wir produzieren zum Beispiel auch in Serbien, was nicht innerhalb der EU ist. Und dort kommst du mit einem Mindestlohn von, ich kenne ihn gerade nicht auswendig, aber da kommst du halt mit den mehr oder minder üblichen 350 Euro auch nicht über die Runden. Da brauchst du auch deine 600, 700 Euro, um einfach auskömmlich über die Runden zu kommen. Und das sind Aspekte, die uns ganz wichtig sind, dass eben den Leuten einfach etwas gezahlt wird, womit sie stressfrei 8 Stunden arbeiten können, vielleicht nicht die riesengroßen Schritte machen können, aber nicht auf Subsistenzwirtschaft zur Ernährung der Familie angewiesen sind, dass sie nicht auf einen zweiten Job, auf zwingend noch ein zweites Einkommen im Haus und so weiter angewiesen sind, sondern dass sie mit dem Lohn einfach eine standardmäßige 3,5-köpfige Familie halt einfach ernähren können. Und das ist das, worauf wir halt Wert legen. Und das können Zertifikate an vielen Stellen nicht oder noch nicht in vollem Umfang abbilden. Das ist ein ganz klarer Anspruch von uns. Und das macht's, wenn ich jetzt von Serbien weggehe, was nicht innerhalb der Europäischen Union ist, wenn ich auf Portugal gehe. Ja, da haben wir eben ganz klar europäische Normen, die per se ganz viele Dinge einfach von selbst definieren und wo ein Mindestlohn ausreichend ist oder ja, kompetitiv zu unserem Hartz IV ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass eben einfach der Arbeiter, der das macht, gute Arbeitsbedingungen hat, nicht aufgrund irgendwelcher Dinge diskriminiert wird und einfach nach 8 Stunden und von mir aus in der Weihnachtszeit mit dem Obolus, der on top kommt, nach 10 Stunden nach Hause gehen kann und die Dinge halt einfach so macht, dass Finn und ich damit einfach gut schlafen können.
Okay. Und alle anderen großen Firmen, ja, ist ein Mic Drop. Aber ich wollte noch die anderen großen Firmen anpissen, die im Endeffekt das nicht machen, weil sie gerne viel Geld verdienen wollen. Das ist doch der einzige Grund, der Kapitalismus, oder? Sehe ich das richtig?
Aber es sind auch nicht nur große Firmen. Also wenn du dir anguckst, okay, ja, was deutsche Rapper in ihre Boxer, in ihre Boxen packen oder so, weißt du?
Also, okay, ich wusste nicht, dass du die deutschen Rapper jetzt auch noch mit reinziehen willst, aber wir können das gerne machen.
Du kannst da alle reinschmeißen. Also das Problem ist ja auch, das macht ja nicht unbedingt der deutsche Rapper, das macht dann meistens das Major-Label oder so. Ich bin da echt tief drin, weil diese Boxenerstellung war bei Nee und bei Pop, diesen zwei Alben, halt ein Riesending so. Und da habe ich mich so viel umgehört und alles in der Hand gehabt, was es gibt. Ne? Und da gibt es halt, weißt du, da kosten, du kannst dir das nicht vorstellen, da kostet ein T-Shirt, kostet 80 Cent. Alter, mit Druck, mit allem, wow. Das ist so, als wenn, weißt du, wenn du, wie hieß nochmal hier Primark oder so, wenn du einen Schuh in hattest für 2,50 und so, wo du denkst so, Alter, was, das kann ja nicht richtig sein. So, und da gibt es halt so krassen Preisdruck, gerade bei diesen Boxen und so, wenn du halt irgendwie, du willst ein Produkt verkaufen, was sich ein 12-Jähriger leisten kann, der gibt 20 Euro aus, will dazu aber ein CD und irgendwie ein Goodie haben und so, dann geht das halt nicht anders. Dann nehmen die das Billigste, was geht, damit die halt ihre 10 Euro oder was auch immer da übrig haben. Und das ist halt dann richtig klassischer Merch. Aber das ist genau das, was vor jedem Konzertsaal der Welt verkauft wird. Also
ja, noch schlechter in dem Kontext. Wirklich noch schlechter. Das sind dann One-Size-Fits-All-T-Shirts, die, also da ist keine Liebe mehr drin. Das ist halt wirklich nur noch Agrokapitalismus, ganz klar gesprochen.
Ich finde es sehr spannend, was ihr da gesagt habt, weil jeden Prozessschritt eigentlich auf die Lupe zu nehmen und zu sagen, wie geht's in nachhaltiger oder in ökologischer oder in sozialer und so weiter. Und ich glaube, das wäre eigentlich vielleicht die einfache Lösung für alle Probleme, jeden Prozessschritt in der, ob das Produktion ist, ob das Kommunikation ist oder so, wirklich zu schauen, wie kann ich ihn so nachhaltig wie möglich zum Besten aller Wesen gestalten. Also
voll. Ey, weißt du, was auch total hilft? Deswegen das, was Tom auch meinte, guckt, fahrt in die Fabriken, guckt euch das an. Das ist total wichtig, weil ich war ja auch da in Portugal und da habe ich dann Chaussee und die ganzen Leute, die da unsere Hoodies produzieren irgendwie, kennengelernt. Ne? Und das hat voll geholfen, um mir mal klarzumachen, dass, weil natürlich, ich bin ja auch Geschäftsmann, ne? Ich verhandle also auch. Das bedeutet, okay, ich kriege ein Angebot für ein T-Shirt und dann sage ich, ey, pass mal auf, ich bestelle jetzt hier 200 mehr und so, wir müssen irgendwas am Preis machen, ich muss da 50 Cent runterkommen oder so. Natürlich, es ist ja ganz normal, dass man auch verhandelt. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, nur weil es Fair Fashion ist, fresse ich alles, was mir irgendwer auf den Schreibtisch legt. So, ne? Sondern man verhandelt mit Menschen über ein Produkt, ganz einfach, wie bei allem. So, aber trotzdem, es gab dann halt Situationen, wo ich dann sagte so, boah, ey, das ist so teuer, ich kaufe halt ein Pullover für den Preis ein, wo andere ihn fair kaufen. Manchmal verkaufen die weit unter meinem Einkaufspreis. So, und dann, das musst du mal machen. Und wenn ich dann halt meine Marge draufhauen will, dann kostet ein Hoodie 160 Euro. So, wer zahlt das denn? So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder speck ich den ab oder ich gehe halt in eine Preisverhandlung. Und am Anfang war ich aggressiver auf der Seite der Preisverhandlung. Und jetzt, nachdem ich nachdem ich die kennengelernt habe, dachte ich auch klar, so, der Typ ist so nett, Alter.
Der hat drei Kinder.
Der hat tatsächlich Kinder, ja. Und der wohnt da in so einer schönen Bude und irgendwann will ich da vielleicht auch mal hin und Urlaub machen oder so. Ich kann jetzt nicht noch weiter drücken, ne? Und das hilft halt voll, weil du verhandelst ja mit Freunden am Ende. Und das ist total gut, dass du weißt, wer am anderen Ende sitzt und dass da kein Arsch irgendwie abkassiert, sondern dass da jemand ist, du machst was, das ist erfolgreich, also sollen auch alle davon profitieren. Hervorragend, so soll es sein.
Du musst dabei auch bedenken, also erstmal, der gute, kleine, dicke Portugiese sitzt da auch nicht in so einer fetten Bude, sondern er sitzt in einer schönen Bude, weil er sich genau das leisten kann, weil er eben nicht die maximale Marge da rauspresst. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, ein T-Shirt, ein Pullover entsteht grundsätzlich in Handarbeit. Das heißt, ob du ein T-Shirt nähst, 100 oder 1000, tut nichts an der Arbeitszeit, die du überhaupt auf so ein Produkt irgendwie verwenden musst. Sprich, all in all, ist ein T-Shirt genauso teuer wie 1000 T-Shirts. Weil auch der Stoffeinkauf, also in den Größenordnungen, in denen wir uns bewegen, ja, der ist marginal günstiger, vielleicht 2%. Das macht nichts aus. Das T-Shirt zu bedrucken, ob du 100 oder 1000 bedruckst, tut sich auch nicht so viel. Die wirkliche nervige Arbeit ist halt, das Ding zusammenzunähen. Und wer auch immer das in Portugal macht, kann es eben einfach nicht schneller, ob er 1 oder 1000 näht, weil das nicht maschinell funktioniert. Ganz viele unserer Kunden sagen, ja, also so ein T-Shirt wird ja dann von irgendeinem Roboter zusammengetackert. Nein, das passiert nicht. Das sind weltweit überall Menschen. Und das ist eben wirklich einfach der Faktor, der ein T-Shirt in Europa nicht günstiger machen kann, weil die Arbeitszeit einfach auf 1 oder auf 1000 T-Shirts immer, immer die gleiche bleibt. Und da kann es dann wirklich nur der Lohn sein oder die Entlohnung der Menschen, die halt den Preis des Artikels irgendwo noch unterscheidet. Und deswegen eben die unterschiedlichen Preise.
Voll. Ey, ich finde auch, das ist eigentlich total schön, ne? Also einfach überhaupt dieser Gedanke, das ist eine Handarbeit. So, und wie gesagt, das erstens vergessen das viele. Zweitens muss man auch überlegen, das Material, woraus das zusammengenäht wird, ne? Das fand ich so geil, das werde ich nie vergessen, wie José mir das gesagt hat. Ich meine so, ey José, Alter, ey, ich schick dir irgendwas rüber, hier ist ein ganz genaues Schnittmuster. Wie kann denn dieser Ärmel hier 5 cm kürzer sein? Er steht so und guckt mich an und meint so, Finn, Cotton, it's organic! So, und weißt du, das ist halt nun mal, das ist Natur, weißt du? Jeder Strang ist ein bisschen anders. Das wird irgendwie, das ist nicht so, wie man sich das immer vorstellt, dass das halt da rausplumpst und ist wie so eine gepresste iPhone-Hülle oder so. Sondern das ist ein natürlicher Rohstoff, der von Menschen zusammengebaut wird, irgendwie zu so einem Produkt veredelt. Und deswegen haben wir auch so Sticker bei uns auf den Sachen, weil manchmal schickt irgendwer was zurück, weil er sagt, ey, die Naht ist ein Millimeter tiefer oder so. Und wir haben jetzt so geile, abmachbare Bio-Sticker da auf den ganzen Sachen, wo drauf steht, so, ey, das ist ein Teil von Menschen zusammengenäht, das ist genauso unterschiedlich wie du und ich, weißt du? Jedes kann ein bisschen abweichen, ist doch schön. Und das finde ich geil, dass, wenn man das gut erklärt, das meinte ich vorhin mit der Geschichte, dann, wir haben halt viel weniger Retouren, seitdem wir diese Sticker darauf machen. Es hat sich nichts geändert. Es geht nur darum, dass man das einmal erklärt hat, dass Leute das verstehen.
Also, ich muss ja so ein bisschen, nee, ich habe einfach Respekt und so, weil ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, für mich, wir gründen ja jetzt Demut, ne? Was macht man dann? Naja, man macht Spionage beim anderen. Ich habe das jetzt nur im Podcast genannt und jetzt, ich meine, wir machen es ja zusammen, danke. Aber ich finde jeden Tipp, den du gegeben hast, super für Leute, die irgendwas starten wollen, so und die aktiv werden wollen und die Welt halt ein bisschen besser machen und nicht Scheiße in die Welt rausproduzieren. Das finde ich sehr, sehr sympathisch und anstrebenswert.
Voll, du musst ja auch überlegen, guck mal, bei uns ist das genau das Gleiche. Wenn Leute zu uns kommen, dann fragen manche so, ey, wir haben ja jetzt Jahre an den Hoodieschnitten rumgefummelt und so Zeug, ne? Mhm. Und dann kommt jemand und will was produzieren und dann ist es immer so, oh, könnte ich das vielleicht benutzen? Ich sage, ja, natürlich. Also ich bin froh, wenn du bei uns bist und wenn wir das zusammen machen, dann haben wir nämlich einen weniger da draußen, der irgendeinen Scheiß in die Welt haut. Guck dir gerne alles an, mach das genauso. Das ist super Rohvorlage, genauso wie ich das mit der Mucke gemacht habe und so und mit der Distribution. Ich bin froh, wenn Leute das übernehmen, weil das ist ja total, erstens ist es eine Ehre, zweitens finde ich, ist es total gut, wenn man sich gegenseitig hilft und drittens ist das nun mal anscheinend ein guter Weg, den ich da und da mal gefunden habe und wenn Leute darauf irgendwie auch was Gutes machen können, umso besser, ist das super. So, Leute, ich hau jetzt echt ab. Ihr macht das jetzt hier noch schön zu Ende. Tom hat noch viele gute Geschichten zu erzählen.
Gewiss. Ab mit dir in die Sauna.
Ab in die Sauna. Ich gehe nicht in die Sauna. Ich arbeite jetzt. Ja, ich habe hier diese eine Sache.
Du arbeitest ganz genau. Du arbeitest.
Ich bin überhaupt nicht da, wo die Sauna ist. Ach, völlig egal. So, macht's gut.
Ciao. Danke, Finn. No Show.
Macht's gut.
Ciao.
Tom, gibt's noch Sachen, die du mit auf den Weg geben wollen würdest? Weil sonst, für mich ist es eine runde Sache, aber es gibt bestimmt noch inhaltlich, was die Leute noch mitnehmen können.
Gibt's bestimmt dann eine ganze Menge. Also wenn wir einfach noch ein bisschen weiter quatschen, lass das machen.
Voll, cool. Ja, gerne. Easy. Mich würde mal interessieren, ich habe letztens irgendwie von, ich weiß es nicht, ob Adidas oder Nike war, die haben so eine Kampagne, dass sie jetzt eine nachhaltige Edition rausbringen. Und da habe ich mich gefragt.
Ja, ganz häufig Adidas auf jeden Fall.
Ja, ist es irgendwie so ein Deckmantel für Marketingzwecke oder produzieren die das wirklich nachhaltig oder läuft es am Ende einfach über dasselbe Band und dieselben Leute haben die Produkte in der Hand? Wie darf ich mir das vorstellen, oder?
Also die Anfragen, was diese Big Player in Portugal oder in Europa machen, die sind relativ rar gesät. Da geht es eher um die Grundstoffe. Und das ist dann komplett, weil da werden die sich niemals an den Karren pissen lassen. Das ist komplett nachhaltig, das ist komplett clean, was die Grundstoffe anbelangt. Wo es dann jeweils, also ich habe selbst Badeshorts von Adidas mit Parley oder so. Ein supergeiler Kram ist halt irgendwie Kram, der aus dem Meer halt rausgefischt worden ist. Dann nochmal recycelt, upcycled worden ist. Ja, geiles Projekt. Und das sind dann Sachen, die werden dann in Indonesien irgendwo auch am Ende der Welt zusammengenäht. Ich glaube, dass Adidas, gerade bei Adidas weiß ich es halt aufgrund deren Firmenkommunikation, dass das schon diesen Gedanken hat. Und es wäre gemein und vermessen zu sagen, dass das nur so ein Deckmäntelchen ist, sondern die haben schon Bock, solche Projekte echt und authentisch durchzuziehen. Das ist nicht die Masse, weil mit der Masse könnten sie einfach diese Zahlen nicht erreichen. Aber da werden Projekte schon, ich denke, von vorne bis hinten sehr vernünftig umgesetzt. Das, ja, doch, das wird es am Ende da schon sein, ja.
Ich glaube, die Firmen haben doch auch sonst gar keine Chance mehr langfristig. Also die merken doch, dass ein Umdenken da ist. Und es ist natürlich noch eine sehr, wie vorher Finn auch gesagt hat, so eine Bubble-Zielgruppe. Und trotzdem ist sie ja auch ein bisschen Zeitgeist angebend und Ton angebend. Und die würden doch dann einfach sehr viel verlieren, ne?
Die Firmen verstehen gerade auch in der Modebranche jetzt, dass das, was meine Eltern so in den 80ern, 90ern im Eine-Welt-Laden gekauft haben, halt so die vergammelte Birne, die trotzdem 3,50 gekostet hat, weil die von irgendeinem Biobauern in whatsoever, keine Ahnung wo, aber die halt irgendwo geerntet worden ist, zu ultra fairen Bedingungen, dass dieses Thema, was in der Ernährung schon seit 30, mittlerweile vielleicht 40 Jahren in unserem Bewusstsein ist, dass das mehr und mehr in der Modebranche ankommt und dass das jetzt gerade so massiv ankommt, dass, wie du komplett richtig sagst, dass das ein Thema ist, was die Daseinsberechtigung dieser Firmen innerhalb der nächsten Dekade wahrscheinlich irgendwie eliminieren wird. Ja, das ist ganz klar.
Okay. Und wie, also ich bin da ja ganz bei dir. Jetzt denke ich mal einfach so in eine alleinerziehende Mutter, die 4 Kinder hat, nicht viel Kohle auf der Tasche hat und alle irgendwie einkleiden muss. So. Die kann sich ja faktisch nicht fair gehandelte Klamotten leisten. Oder siehst du da irgendeine Möglichkeit, dass das in Zukunft sich ändern kann? Oder was müsste man machen, dass quasi faire Mode oder allgemein nachhaltige Produkte auch für jeden zu konsumieren sind?
Das ist leider sehr, sehr, sehr schwierig. Und ganz ehrlich gesprochen ist faire Mode Luxus.
Ja.
Das ist nach wie vor so. Du kannst weniger diversifizieren in deiner Mode, in deinem Kleiderschrank und ganz klar sagen, ich habe weniger Teile, die nachhaltiger sind, die länger haltbar sind. Aber wenn du deine Garderobe halt auch häufig wechseln möchtest, dann wirst du ein Problem mit fairer Mode haben. Das wird unter den Voraussetzungen, die du gerade genannt hast, nicht vernünftig funktionieren können. Und das ist ganz klar. Ja, faire Mode ist tatsächlich ein Luxusprodukt. Das ist leider so.
Ja. Crazy.
Und das kann man leider auch nicht besser beantworten.
Ja,
gibt es keine schöne, da gibt es keine faire Antwort drauf. Das ist leider genauso schrecklich, wie es halt ist. Wenn du wirklich viel, viel Bandbreite in deinem Kleiderschrank haben möchtest, dann ist es Primark.
Ja. Ja, oder die anderen üblichen Verdächtigen.
Exakt die, genau.
Ja, okay. Und wenn wir jetzt von diesen üblichen Verdächtigen reden, du sagtest irgendwie, dass die das Dreifache verdienen, was ihr eigentlich verdient. Habe ich das richtig verstanden? Oder wie waren die Zahlen nochmal?
Die Margen sind deutlich höher, ja. Also das, was Finn gerade sagte, 80 Cent für ein T-Shirt ist natürlich jetzt wirklich ein Extrembeispiel. Ja. Aber du kannst T-Shirts tatsächlich in Fernost, ja, in einer Range bis zu maximal $2 produzieren. Und da sind wir so ultra weit von entfernt. Ja, da kommen wir in Europa einfach nicht ran. Das ist unmöglich.
Aber wie, also ich kann mir das kaum vorstellen, dann müssen ja die Menschen, die das am Ende zusammennähen, wirklich nichts davon bekommen. Also, ne, ich meine, klar, vielleicht kostet so naiv gesagt, das Brot in Indien nicht so viel wie hier so. Aber ich meine, also davon kannst du niemanden ernähren.
Das Brot in Serbien kostet ja schon nur einen Bruchteil von dem, was es halt bei uns kostet. Und auch nur ganz, also auch im Vergleich zu Portugal, sind das halt Dinge, die kosten natürlich deutlich viel weniger. Aber wenn ich die $60, die halt der Mindestlohn in Bangladesch sind, nochmal anführe, $60 auf einen Monat, also ich habe keine Lust, jetzt irgendwie gerade Mathematik anzustellen, was bedeutet das auf den Tag, auf die Stunde runtergebrochen, auf die, keine Ahnung, welche Schlagzahlen dort irgendwie überhaupt vorgegeben werden, auf die 5 Minuten, die ein T-Shirt braucht. Das ist rein hypothetisch, das ist jetzt keine wirkliche Zahl, aber nehmen wir jetzt einfach mal die 5 Minuten, um ein T-Shirt zusammenzunähen, ja, dann rechne das doch mal von $60 Monatslohn runter. Und dann nimm einfach den Lohn in Portugal von 665 Euro, was der Mindestlohn ist, und vergleich den dann von mir aus nochmal mit dem Durchschnittslohn von 1,7 in Portugal und so weiter. Und dann stehst du halt wieder da. Und ja, dann kannst du dir ausrechnen, was die Person halt wirklich verdient und was die Näharbeit dort pro T-Shirt kostet, wenn du einfach nur den gesetzlichen Mindestlohn bekommst.
Ja, und dann kommst du dazu, dass du zur Arbeit noch deine 3 minderjährigen Kinder mitnehmen musst, damit die auch noch irgendwie ein bisschen Kohle einbringen.
Das sollte, also auch ganz klar, wir haben vorhin über Labels geredet, das ist ausgeschlossen, wenn du über Fairtrade und sonstige Labels redest, das gibt es darunter nicht, aber der Mindestlohn ist immer noch ein riesengroßes Problem und das, was du sagst, ist natürlich auch, es findet abseits der Zertifikate statt und wenn du das halt noch machst, ja, dann kannst du ausrechnen, was du dann noch für ein T-Shirt zahlst und dann kannst du auch für 80 US-Cent Einkaufspreis beim Merchandise-T-Shirt für irgendeine komische Rapper-Box aus Deutschland kommen, ganz genau. Ja,
voll. Und also gibt es, ich denke dann ja immer so, ey, aber also es gibt ja wahrscheinlich die Politiker oder Menschen, die jetzt vielleicht mehr zu sagen haben als wir 3 hier oder 4 mit Vincent 5, so, die davon wissen, gibt es nicht irgendwie was das kontrolliert und verhindern möchte oder so? Ich wirke immer so, oft fühlt sich das so hilflos an, weil am Ende ist es ja auch dann, ich sitze hier in Hamburg, aber es fühlt sich so weit weg an, aber im Grunde ist es ja so ein paar Stunden Flug entfernt, dann kannst du dir das so blöd gesagt elend angucken, was da passiert. Das muss ja irgendwie ein Thema sein, was in irgendeinem Gremium besprochen wird und irgendwie vielleicht den einen oder anderen auch dazu bewegt, was zu verändern zu wollen, so der sich das in seine Jobbeschreibung schreibt. So.
Du hast alle Punkte reingebracht, die wichtig sind. Der Kapitalismus ist ein Biest. Und dieses Biest können wir halt nur durch unser Gewissen irgendwie bändigen oder zügeln. Es gibt keine Möglichkeit, diese Art von Kapitalismus, die gerade herrscht, durch wir können sie nur durch unser eigenes Konsumverhalten irgendwie versuchen, in Schranken zu weisen. Mhm. Und alles andere geht nicht.
Das heißt, am Ende des Tages, wenn man den Hörerinnen und Hörer was mitgeben möchte, ist es, wenn es irgendwie möglich ist, kauft nur noch nachhaltige Produkte, wo man sicher ist, dass keine Menschen ausgebeutet werden. Das ist der einzige Weg, irgendwie klar zu machen und irgendwie diese Strukturen zu brechen. Ne?
Leider ist es genauso. Genau. Ja. Es gibt keine weltweite Bewegung, die das in irgendwelche Normen und Schranken weisen würde, oder in, also in Normen einfasst und Schranken weisen würde. Das gibt es nicht. Wir können wirklich alle nur selbst, wir mit unseren fucking First World Problems, können einfach nur das Ding bestimmen, indem wir so konsumieren, dass das der Konsum letztendlich die Produktionsbedingungen bestimmt. Viele andere Möglichkeiten haben wir an der Stelle nicht.
Okay. Das ist so pervers.
Es ist pervers, aber es ist leider genau das. Voll.
Krass. Ich wollte euch die ganze Zeit nicht unterbrechen, weil ihr das so geil macht. Du hast ja jetzt mehrfach First World Problem gesagt. Eigentlich gibt es doch nur eine Welt, in der wir leben, und keine Unterteilung. Das heißt, müssen die Leute auch verstehen, dass all das, was sie hier kaufen und produzieren und konsumieren, eben immense Auswirkungen auf die ganze Welt hat?
Exakt das, was du sagst, Micha. Ganz genau. Aber das ist ja schon wieder einfach ein sozialistischer Gedanke, dass das, was wir machen, immer Auswirkungen auf die damals noch existiert habende zweite und dritte Welt irgendwie haben wird. Und das dürfen wir eben nicht vergessen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Bobby sitzt in Hamburg und muss halt deutlich mehr für Miete als ich hier auf dem platten Land bezahlen. Und dass ich wiederum deutlich mehr zahle als Leute in Portugal, und die Leute mehr zahlen in Portugal als in Serbien, und die Leute in Serbien absurd viel mehr bezahlen als in Bangladesch, das dürfen wir halt nicht vergessen. Und das alles zu nivellieren, das kann unser Anspruch sein. Aber das schaffen wir alle drei, vier mit Finn, nicht mehr in unserer Lebzeit. Und das haben schon so viele Leute versucht. Wir können nur sensibilisieren und Dinge beginnen besser zu machen, Ansätze schaffen. Das können wir nicht auflösen. Und dagegen können wir nur anstänkern und einfach, ja, immer wieder vor Augen führen, worum es gerade wirklich geht.
Es war jetzt für mich der vierte Mic-Drop, aber Bobby will gerne noch weitermachen, nur damit spielen gehen kann.
Ach so, du kannst gerne Fußball spielen, wenn das Einzige ist, was dich jetzt interessiert, Micha. Nein, ich hab da jetzt nicht nur an die Menschen gedacht. Ich meine, so eine Produktion, die führt ja auch immer dazu, dass auch wahrscheinlich nicht auf die Natur geachtet wird. Also, ne, wie wir schon zu zweit uns darüber unterhalten haben, was ein T-Shirt so an Wasser verbraucht, so eine T-Shirt-Produktion, aber dann gibt es da ja auch noch immer die ganzen Chemikalien, die irgendwo hin müssen. Ich meine, wenn ein T-Shirt 80 Cent kostet, dann wird da ja auch keiner vernünftig drauf achten. Das heißt,
das kannst du gar nicht, das ist ja komplett unmöglich.
Ja. Wir machen auf so vielen Ebenen eigentlich ganz viel kaputt, menschlich. Und es ist, keine Ahnung. Es ist echt. Ich bin manchmal sprachlos, wenn ich diese Sachen hier höre. Ich meine, das macht, weißt du, das ist niemandem bewusst, das ist dir ja nur bewusst, wenn du dich da aktiv mit auseinandersetzt. Das serviert dir ja keiner zum Frühstück so richtig, weil, wie gesagt, ne, viele Leute verdienen Geld, und die Leute, die dran Geld verdienen, verhindern auch, dass das vielleicht die große Runde macht. Wir machen nachhaltig auch auf so vielen Ebenen mit diesem Thema und mit vielen Themen einfach die Welt kaputt. Da ist so vieles nicht richtig.
Sehr gut gesagt. Ja, genau das.
Nein, also ihr könnt gerne weiter. Ich zähle ab jetzt nur noch die Mic-Drops einfach.
Ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Ich bin fertig, muss nachdenken über den Scheiß. Ach so, warte mal. Guck mal, wir können das ja noch einmal klären, weil zu jeder Podcast-Folge versteigern wir ein Bild von mir. Das würden wir mit dieser auch machen. Hast du irgendeine Organisation, wo die Leute Geld hinspenden können, die zu diesem Thema, was wir hier gerade besprechen, was sinnvoll wäre.
Ja, auch ganz komplett off topic, weil das gar nicht zu dem passt, was wir irgendwie machen. Wir sind ja irgendwie so ein halb links versifftes Kollektiv, als dass wir uns zumindest betrachten. Wir verspenden sehr viel der Gelder, die wir im Jahr halt irgendwie am Ende als Income irgendwie haben. Wir machen sehr, sehr viel Arbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Belgrad. Und ja, das ist tatsächlich irgendwie eine Kiste. Da würden wir was hingeben. Es passt nicht 100% zu dem, was ich gerade alles erzählt habe, weil auch sehr viel politisch linke Arbeit dort gemacht wird. Aber da fühlen wir uns halt politisch zu Hause. Deswegen wäre es tatsächlich mein Ding, da was hinzugeben. Damit muss man sich allerdings auch ganz offen gesprochen identifizieren können. Und dementsprechend lasse ich das Ergebnis offen. Das ist mein Shout, das ist mein Thema. Da habe ich persönlich Bock drauf. Da hat mein Co-Geschäftsführer Lee halt auch eine richtige Menge Bock drauf. Aber wir können es auch in ganz andere Sachen reinstecken. Das ist halt einfach nur unsere politische Ecke, aus der wir einfach herkommen.
Ja, dann machen wir das auch. Wir vertrauen dir da jetzt mal. Am Ende geht es ja darum, dass wir die Welt nicht mehr so, Vincent muss jetzt hier piepsen, die Welt ficken. Deswegen, ich glaube, die setzen sich dafür ein, dass das nicht mehr der Fall ist oder vielleicht minimiert wird. Deswegen nehmen wir die doch einfach.
Wunderbar. Dann einen fetten Shoutout an die Rosa Lux in Belgrad. Und ja, lass uns das genauso machen und lass uns nichts piepen. Welt ficken ist immer gut.
Okay. Ja, ey, mir bleibt nur Danke zu sagen. Ich glaube, wir haben hier so einiges wieder mal an Input bekommen, was nötig ist für die vielen tausend Hörer, die wir haben.
Wenn es denn mal viele tausend werden. Ich freue mich.
Und Hörerinnen,
genau. Ich schmeiß noch einen Binnenstern rein und dann sind wir doch alle fein.
20 Euro, Bobby, ich habe mitgezählt.
Ich spende das an die Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Na, ist geil.
Fein, okay.
Vielen Dank, Tom, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Ja, Mann, es hat mir unglaublich viel Spaß mit euch gemacht. Und hey, Demo-Digger, das ist der Kontext, in dem Micha und ich uns hören. Bobby und ich werden uns bald wieder über die nächsten Designs von Finn streiten. Und von daher, wir hören uns eh wieder.
Voll, sehr gut. Machen wir. Hey. Bis dann. Vielen Dank, Mann. Das war Folge 5. Wir danken unseren Gästen Tom Illbruck und Finn Kliemann von Global Tactics. Danke an Flo Brügge für die Musik und danke an Vincent Oliver für die Produktion. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Haut da rein!